Wie kann eine Wirtschaft der Zukunft aussehen? Was macht die Next Economy aus? Und wer kann uns auf dem Weg dorthin inspirieren? Herzlich willkommen beim Next Economy Talk. In diesem Podcast erkunden wir gemeinsam mit euch die Wirtschaft der Zukunft. Heute gibt es die 5. Podcast-Folge in unserer Reihe zum Thema Kooperation 2.0. Hier sprechen wir mit Unternehmerinnen namhafter Pioniere aus dem Nachhaltigkeitsbereich und fragen sie, was Kooperation für sie bedeutet und wie sie diese leben. Ich bin Sarah Mewes. Ich bin Mitgründerin des NEDA Next Economy Labs, eine Think-and-Do-Tanks zur Wirtschaft der Zukunft. Die Podcast-Reihe hier ist Teil eines Projektes zur Kooperation zwischen Nachhaltigkeitsunternehmen, das wir dort gerade durchführen. Warum eigentlich Kooperation? Wir sind der Überzeugung, dass eine Wirtschaft der Zukunft auch auf kultureller Ebene eine Revolution braucht. Wir müssen lernen zu kooperieren, statt immer nur zu konkurrieren. Die gewaltigen Transformationen, vor denen wir als Gesellschaft mit unserer Wirtschaft stehen, können nur gemeinsam bewältigt werden. Dafür suchen wir nach inspirierenden Beispielen. Weg mit der reinen Konkurrenzwirtschaft, her mit der kooperativen Wirtschaft. Heute haben wir Falk Ziens zu Besuch. Falk ist der Herausgeber des GLS-Bankspiegels, des Kundenmagazins der GLS-Bank. Und nebenbei ist er, wie ich gehört habe, einer der Dienstältesten der GLS-Bank. Die GLS-Bank kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Sie ist die größte deutsche sozialökologische Bank. Willkommen hier im Podcast, lieber Falk. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich habe dich ja jetzt schon mal kurz vorgestellt. Vielleicht möchtest du dich selbst noch mal vorstellen und erzählen, wie bist du eigentlich bei der GLS-Bank gelandet?
Also Anfang der 90er, da war ich in Berlin, West-Berlin damals noch. Und großes Thema war der Fall der Mauer und dass plötzlich ganz viele Menschen aus Polen, Russland, Baltikum bei uns waren. Und ja, waren doch einige, die gesagt haben, ja, dann lass uns auch mal richtig weit gemeinsam nach Osten ziehen. Das war 1991 und dann haben wir einen Sonderzug gemietet. Und letztlich waren da 400 Menschen aus über 30 Nationen. Und also eine ganz verrückte Sache, ne? Irgendwie, das wäre auch ein Jahr später gar nicht mehr gegangen. Das war damals eben so eine Euphorie. Mhm. Gemeinschaftlich losziehen, Menschen kennenlernen in Russland. Und dann sind wir über, weiß ich, 5, 6 Stationen, 7 Stationen bis in die Mongolei. Und haben unterwegs Menschen kennengelernt, einfach dadurch, dass wir alle immer Privatquartiere hatten und also es war genauso in der Zeit und waren viele begeistert von. Und die Frage war aber, wird das Ganze finanziert? Ne, das hat dann über 1 Million D-Mark gekostet. Ich war damals Student. So, und dann hatte ich in der GLS-Bank in Bochum GesprächspartnerInnen gefunden, die da irgendwie dran geglaubt haben oder die das jetzt gar nicht groß in Frage gestellt haben, sondern denen klar war, wenn Menschen sowas wollen, gemeinschaftlich, dann findet das auch statt. Ja, das fand ich schon richtig gut und habe auch gemerkt, was für einen Wert eine Institution hat, eine Organisation hat, wo man hinkommen kann. Und hatte dann ganz ohne Vertrag, sondern einfach nur mündlich gesagt, ja, wenn ich im Studium fertig bin, dann komme ich zu euch. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich glaube, ich habe ein halbes Jahr hier gearbeitet und dann auch erst einen Vertrag gemacht. Und die ersten Jahre Kreditgeschäft, also soziale und ökologische Projekte. Und dann mittlerweile mache ich alle möglichen Projekte, also arbeite mit euch zusammen, mit Aktivisten, auch mal ein digitales Start-up, also Elinor Network, alle möglichen Projekte und bin in der Kommunikation verantwortlich für unser Kundenmagazin.
Ja, spannend. Auch diese Reise. Was ist denn geworden aus dieser Reise, die ihr veranstaltet habt? Und hat es dann aufgrund der Unterstützung der GLS-Bank geklappt?
Ja, also letztlich war für mich die GLS-Bank so Ermutigerin. So, das war für mich das Entscheidende. Geld, glaube ich, das war ein relativ kleiner Betrag. Das war dann gar nicht das Entscheidende. Aber einfach Menschen zu haben, die klar gemacht haben, ja, wenn ihr das wirklich wollt, ja, dann findet das auch statt. Warum auch nicht? Und was aus der Reise geworden ist, also ich habe jetzt gerade in den letzten Monaten doch einige getroffen, die damals vor 30 Jahren mit dabei waren, also dann auch zufällig. Also zum Beispiel sind einige Ehen daraus entstanden. So, und es gibt da auch schon erwachsene Kinder daraus. Und Ja, aber auch dann sind auch Waldorfschulen draus entstanden oder alles Mögliche an Initiativen, bürgerschaftliches Engagement. Wobei, ich glaube, bei solchen Initiativen geht es in erster Linie, sagen wir, um kulturellen Wandel. Ne? Das ist jetzt nicht so ein systematisches Design Thinking mit Prototyping und hinterher kommen dann irgendwelche Angebote raus, sondern das ist mehr so was Kulturelles. Und viele solcher Initiativen, ja, ermöglichen dann eben, dass dann auch immer wieder so ein Wandel stattfindet. Nicht unbedingt wie der Fall der Mauer, aber so. Das wird ja immer auch gespeist durch Menschen, die sich auf den Weg machen. Und ein paar davon waren wir mit dieser Karawane.
Wie viele Leute wart ihr?
400.
400, wow, okay. Spannend. Ja. Genau. Und die GLS-Bank als Mutmacher. So ein bisschen.
Ja, voll, ja.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Spannender Weg zu der Bank. Mhm. Und studiert hast du Politikwissenschaften, richtig?
Genau, Politik habe ich studiert und dann habe ich hier die ersten zwei Jahre eine Banklehre gemacht. Mhm. Einfach abends die Lehrbücher gelesen und nach zwei Jahren die Prüfung gemacht. Mhm. Also ich bin auch Bankkaufmann.
Ja, schön. Dann haben wir so ein bisschen Bild bekommen von deinem Weg zur GLS-Bank. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen mit unserem Thema für das heutige Gespräch, das Thema Kooperation. Könntest du den Satz vervollständigen? Gelungene Kooperation bedeutet für mich?
Ein sich gegenseitiges Tragen, Stärken und Zukunft wahrnehmen.
Sehr schön. Tragen, stärken und Zukunft wahrnehmen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also was bedeutet das, wenn man sich gegenseitig trägt und stärkt? Wie kann man das zum Beispiel machen?
Ich kann ja als Beispiel mal von Elinor erzählen. Also wir haben gesehen, es gibt viele Kundinnen und Kunden, die solidarische Modelle spannend finden. Und dann haben wir per Facebook einfach mal eingeladen, haben geschaut, wer kommt zu so einem doch relativ abstrakten Thema. Da kamen 20 Menschen und einer davon war Lukas Kunert. Und dann haben wir gemerkt, okay, der hat da schon richtig viel vorgearbeitet, zusammen mit anderen so Mitte-20-Jährigen, Ende-20-Jährigen. Und er hat dann auch schnell dann so gesagt, er würde gerne sowas digital starten, eine digitale Plattform für solidarische Ökonomie. Und so ein erster Schritt von unserer Seite war, dass wir da ein kleines Budget, sagen wir mal, so ein Forschungsbudget zur Verfügung gestellt haben. Ja, und daraus hat sich dann eben eine Plattform entwickelt, die jetzt, weiß ich, einige hundert Solidargruppen hat und auch eine gewisse, also ich erlebe immer wieder Menschen doch, mit denen ich sonst gar keinen Kontakt hatte, die kennen Elinor. Also ich habe so den Eindruck, das wird allmählich auch ein bisschen bekannter. Also wir haben eine große Aktion gemacht, Kunstnothilfe letztes Jahr, in der ersten Woche vom Lockdown tatsächlich. Also montags, 15. März, Anruf von einem prominenten Kunden. Ich würde gerne was als Künstler für andere Künstlerinnen und Künstler machen. Dann Aufruf über Social Media und 3-4 Tage später schon die ersten Auszahlungen. Mhm. Also sehr agil, sehr schnell, also ne, digital, ohne nötigen Ballast. Das ist für uns natürlich als Bank auch richtig super, so ein Angebot, so ein Tool zu haben, so ein Netzwerk zu haben, wo wir unsere Kunden schnell und einfach bedienen können. Mhm. Dann jetzt nicht nur so, ne, wenn eine Bank sowas macht, dann dauert das Monate oder Jahre. Aber jetzt haben wir ein Unternehmen, mit dem wir sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, das eben die Agilität mitbringt von einem digitalen Start-up. Und durch das Vertrauensverhältnis kann man da jetzt ohne, ja, also das muss jetzt nicht irgendwie eingebunden sein, technisch oder vertraglich. Doch vertraglich, wir sind auch mittlerweile dran beteiligt an Elinor. Aber das schränkt jetzt nicht die Agilität ein. Und das ist für mich so ein Beispiel, so das Beste aus beiden Welten. Also zum einen so die Bank, die kann dann auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen für so ein Forschungsprojekt. Und das Ermöglichen und Reichweite und so, na, haben wir ja alles. und auf der anderen Seite ein digitales Start-up, das sehr eng an den Kundenbedarfen oder an den Bedarfen arbeitet und User Experience ganz vorne hat und nicht Regulatorik. Mhm.
Also eigentlich geht es schon auch in diese Richtung, dass ihr euch gegenseitig das Potenzial voneinander gesehen habt und das irgendwie vermischt habt und dadurch auch beide was davon habt, auch so ein bisschen in Richtung dieser Win-Win-Logik, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau, Win-Win. Ich sag mal, klar hat das dann auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Bei einem Startup dauert das aber immer ein paar Jahre, ne? Also manchmal auch Jahrzehnte, das ist aber bei den Top-Erfolgreichen. In erster Linie geht es so, sag mal, darum, dass wir anknüpfend an unseren eigenen Wurzeln, also was ist wichtig im Umgang mit Geld, Geld als Gestaltungsmittel, solidarische Form, dass wir da immer wieder neue, aktuelle Angebote daraus kreieren. Also Win-Win, das hört sich noch immer zu sehr nach zwei Seiten an. Interessanter finde ich noch tatsächlich eine Co-Kreation, also wo das Gemeinsame dann erlebbar wird.
Mhm. Ja, also etwas gemeinsam eigentlich zu schaffen und nicht getrennt voneinander. Und ja, der Win-Win hat, finde ich, auch immer so ein bisschen diese, oder kann diese Konnotation haben von: Ich benutze dich nur für meinen eigenen Vorteil und du benutzt dich für deinen Vorteil und eigentlich haben wir aber gar nichts gemeinsam. Also was wir auch einmal hatten, das hat Raphael Fellmer reingebracht hier im Podcast, ist diese Idee von Win-Win-Win. Und das dritte Win ist halt dieses Win für die Welt. Und ich finde, das klingt auch so ein bisschen mit aus dem, was du da sagst, wenn du sagst, ihr wollt an euren Wurzeln anknüpfen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Elinor ja auch, oder bietet Elinor ja auch ein Tool für Initiativen, die keine Rechtsform haben, aktivistische Initiativen, ihr Geld zu verwalten. Und das ist ja wirklich was, damit bringt es ja was Neues Element zur Geldverwaltung in die Welt, was es so noch nicht gibt, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ja.
Ja, spannend. Dann sind wir ja eigentlich schon mittendrin in dem, was die GLS Bank so macht, auch für ungewöhnliche Dinge. Trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal so einen großen Blick auf die GLS Bank werfen. Bitte dich da die Frage zu beantworten: Was macht eigentlich das nachhaltige Geschäftsmodell der GLS Bank aus und welche Rolle spielt dabei Kooperation?
Nachhaltigkeit ist für uns, wie für mittlerweile fast alle Banken, auch eine Dimension von Risikomanagement, ne? Also das ist jetzt ja, kommt ja auf alle Banken zu. Wir haben das schon sehr lange im Blick, aber so jetzt als Risikomanagement erst relativ neu über die Regulatorik. Und da geht es dann um Messen, Zählen, Wägen. Also wenn wir jetzt in Braunkohle investieren würden, dann hat das eben verschiedene Risiken. Das ist wichtig, das abzubilden. Da sind wir auch dabei, uns jetzt von der eigenen Technik her neu aufzustellen. Da wollen wir eben auch jetzt zunehmend Tools entwickeln, Systeme entwickeln, die unserem besonderen Nachhaltigkeitsverständnis entsprechen. Und besonders ist, uns genügt es nicht, dass wir relativ besser werden, also dass wir CO2 einsparen in Relation zu 1990 oder welche Zahlen da immer genommen werden, sondern es geht, dass wir uns im Rahmen der planetaren Grenzen bewegen. Und da genügt es nicht, relativ besser zu sein, sondern da sind einfach die Grenzen gesetzt. 1,5 Grad Kompatibilität ist da so ein Stichwort. Und das ist schon unser Anspruch, dass unser komplettes Bankgeschäft, da gehört sowohl Büroökologie dazu, aber natürlich insbesondere auch unsere ganzen Investitionen, in diesem Rahmen auch gesetzt sind. Dann ist noch ein weiterer wesentlicher Aspekt der GLS Bank, dass wir auch, sag mal, positive Leitbilder haben. Also dass wir jetzt nicht nur zählen, messen, wägen und viele Dinge nicht machen oder einsparen, sondern es geht bei uns beispielsweise auch um die Achtung der Vielfalt des Lebens. Also ein Zitat aus unserem Leitbild. Oder es geht um die Verantwortung, die auf Freiheit gründet. Ja, so, also wir haben ein bestimmtes Menschenbild und das bezieht sich dann natürlich auch auf die ökologische Transformation, dass es da um die Verantwortung jedes Einzelnen geht, die auf Freiheit gründet. Und dann kommen natürlich auch Gerechtigkeitsthemen rein. Also Klima ist natürlich ganz, die Klimakrise ist existenziell. Aber das hat jetzt nicht nur diesen ökologischen Aspekt, sondern genauso auch den Gerechtigkeitsaspekt. Ist ja auf jeder Fridays-Demo Climate Justice deutlich, dass das zusammengehört. Also sowohl in unserem Verhältnis zum globalen Süden, als auch wenn es jetzt hier um Energiearmut in Deutschland geht. Also und da haben wir schon auch einen besonderen Anspruch, zu Lösungen beizutragen.
Also viele, viele Ebenen, die da zusammenspielen. Und was ich da durchhöre, ist eine Grundeinstellung eigentlich zu versuchen, tatsächlich eine positive neue Welt zu schaffen innerhalb der gegebenen Grenzen und mit den euch zur Verfügung stehenden Mitteln.
Genau, ja.
Du hast jetzt das Nachhaltigkeitsverständnis der GLS Bank einmal umrissen. Magst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie euer Nachhaltigkeitsverständnis sich in euer nachhaltiges Geschäftsmodell übersetzt?
Ja, ja.
Und vielleicht, was das mit Kooperationen dann auch zu tun hat.
Die GLS Bank ist eine Genossenschaftsbank und insofern basierend auf über 100.000 Mitgliedern, die uns das Eigenkapital zur Verfügung stellen und die letztlich auch ja, bei den Mitgliederversammlungen die Entscheidungen treffen. Insofern sind wir von der Wurzel her kooperativ aufgestellt. Ja, also die Gründerinnen und Gründer, die wollten auch die Bank anmelden als Gemeinschaftsbank 1974. Und das Registergericht wollte das nicht, warum auch immer. Und dann haben sie das GLS davor gestellt. Aber das Gemeinschaftliche gehört im Kern zur GLS Bank. Im Sinne auch von diesem Spruch, ich denke von Raiffeisen, auf jeden Fall aus der Urzeit der Genossenschaften, was der Einzelne nicht vermag, das kann die Genossenschaft, das kann die Mitgliedschaft bewirken. Davon ist die Geschichte der GLS Bank voll von solchen Geschichten. Also was ich jetzt auch vorhin erzählt habe, mein eigener Einstieg mit dieser Kulturkarawane in die Mongolei. Also das gehört auch bei einer Kindergartengründung, wenn als die Energiewende so ihren allerersten Anfang genommen hat und Bürgerinnen und Bürger Energieanlagen aufgestellt haben, die ersten Naturkostläden, ganz viele wurden auch von Gemeinschaften in den 80er Jahren gegründet. Ist mittlerweile ziemlich weit weg. Ne? Mittlerweile kommt dann eben die große Kette und stellt da einen Supermarkt hin. Aber eigentlich überall, wo was Neues entstanden ist, oder fast überall, hat das in unserer Community mit Gemeinschaftsbildung zu tun gehabt. Ein weiterer Aspekt von Gemeinschaftsbildung, der mir auch ganz wesentlich ist, das ist unsere Zusammenarbeit auch in der Bank, also mit 800 Kolleginnen und Kollegen. Und das ist für mich jetzt auch immer realer. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren bald dabei, aber ich habe noch nie so ein Gemeinschaftserlebnis gehabt, so ein starkes wie jetzt.
Das ist schön.
Ja, voll. Deshalb diese Gemeinschaftsbank, das ist aktueller denn je.
Wie viele Leute wart ihr, als du angefangen hast?
Ach, vielleicht so 30. Und von denen sind jetzt noch 2 oder 3 da neben mir. Also sind 800 neue dazugekommen.
Wow, da hast du schon eine ganz schöne Transformation mitgemacht.
Ja, ganz viele. Also ich würde sagen, alle 2 Jahre so ein Change-Prozess. Mhm. Ja, genau, das gehört zur GLS Bank immer dazu. Immer ist irgendwo ein Presslufthammer und immer ist irgendwo, wird am Organigramm geschraubt.
Und wie habt ihr das geschafft, von so einer ganz kleinen Initiative ja eigentlich, die es fast noch war, als du dazugekommen bist, zu so einem großen Unternehmen zu werden und trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja auch für mich, also was ja auch auf Kooperativität beruht und eben nicht auf Konkurrenz im Miteinander. Wie habt ihr das geschafft, das zu bewahren?
Ja, bewahren ist da vielleicht gar nicht die richtige Geste, sondern das muss immer wieder neu geschaffen, immer wieder neu, ja, als Quellort kultiviert werden. Und ich denke, sehr ganz wichtig war immer wieder, dass sowohl die Gründungsgeneration der GLS Bank als auch dann nachfolgende Generation, jetzt bei uns auch im Vorstand und insgesamt in der Bank, sag mal, so ein Stück auch Zukunft antizipieren, also echt mit ihren Impulsen einfach sehr aktuell sind. So die wesentlichen Wachstumssprünge der GLS Bank, die waren jetzt auch nicht, weil wir besonders gute Werbung geschaltet haben oder irgendwie besonders gute Angebote hatten, sondern einfach, weil die Weltlage voll uns, unser Geschäftsmodell gespielt hat. Also Finanzmarktkrise vor 14 Jahren oder Umweltbewegung und so weiter. Das war jetzt ja nicht strategisch so, wir machen jetzt mal so ein Geschäftsmodell für die nächste so und so Krise, sondern mit einer sehr großen Verbundenheit mit alternativen anspruchslosen Bewegungen waren das halt genau diese Bewegungen, die ein Stück die Zukunft antizipiert haben. Ja, dann ist halt die Herausforderung, den Laden auch so organisiert zu haben, dass die vielen Neuen begrüßt werden können. Wir haben uns auch nochmal angeschaut, wie haben wir denn große Reichweiten erzielt in der Kommunikation? Das waren immer so Kooperationen, also beispielsweise Finanzmarktkrise, da war dann Occupy, war Frankfurt voll mit Demonstrantinnen über Wochen und Monate und unser Filialleiter hat denen dann mal angeboten, ihr könnt auch bei uns duschen. Also so, ne? Also ganz irgendwie, weil er da einfach mit den Leuten in Kontakt war und so und dann hat er gesagt, ihr könnt auch mit uns duschen. Und das wurde dann auch irgendwie in Twitter gestellt. Und daraus wurde dann ein Riesending. Also wurde eine große Medienresonanz. Oder Hambacher Wald, als der geräumt wurde vor 2 Jahren, da haben ein paar Demonstranten eine deutsche Bankfiliale besetzt. Und ein Kollege hat dann getweetet, liebe Deutsche Bank, wenn ihr euch mal mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen wollt, um solchen peinlichen Situationen zu entgehen, also meldet euch gerne, wir bringen euch ein paar Dinge bei. So, also das waren immer so aus der Situation heraus so eine freundliche Haltung, aber eben auch so mit einer sehr klaren Haltung, also mit einer klaren politischen Position.
In dem Moment habt ihr euch ja eigentlich auch spannenderweise konkret mit Aktivistinnen verbunden, die sich dafür einsetzen, eigentlich Banken teilweise auch abzuschaffen, beziehungsweise wirklich dieses System zu revolutionieren.
Genau.
Ist das richtig?
Genau. Okay. Also in der Tat, also das andere war Fridays for Future und so. Also es ist tatsächlich so, unsere großen Reichweiten haben wir in Kooperation mit Aktivistinnen und Aktivisten erreicht.
Ja. Und würdest du sagen, dass ihr dann auch immer geteilte politische Ziele habt mit diesen Bewegungen, mit denen ihr da zusammengearbeitet habt?
Die GLS Bank ist jetzt von ihrer Gründung her gar nicht politisch gewesen. Also in den 80er Jahren gab es auch mal eine Anfrage, ob wir die Ökobankgeschäfte, also ob die Ökobank eine eigene Rechtsform haben soll oder ob wir da kooperieren. Und da wurde gesagt, nee, wir wollen kein politisches Geld. Und das ist jetzt erst relativ neu, also seit Finanzmarktkrise würde ich sagen, dass wir uns politisch positionieren. Und erst seit 5 Jahren haben wir auch dezidiert politische Forderungen. Also insofern, zunächst mal war das mehr so eine Sympathiebekundgebung. Und jetzt erst allmählich kommen wir dazu, auch, sag mal, Studien zu beauftragen, uns in Bündnisse reinzubegeben und an Sachfragen mitzuarbeiten. Das fängt jetzt gerade erst so an, seit 2, 3 Jahren.
Ja, aber es ist ja auch, also ist ja auch besonders für eine Bank, dass sie wirklich politische Forderungen stellt, würde ich mal sagen. Was sind die politischen Forderungen, die ihr aktuell stellt?
Ja, also zum einen sind das Forderungen, die jetzt mittlerweile auch ziemlich verbreitet sind, also nach einer CO2-Abgabe. Angela Merkel hat das jetzt ja auch als die wesentliche Forderung genannt beim Klimagipfel. Das haben wir vor 5 Jahren schon so gefordert. Abgabe auf Spritz- und Düngemittel, also im Agrarbereich und bedingungsloses Grundeinkommen. Da haben wir uns vor 15 Jahren, als es noch gar nicht bekannt war hier in Deutschland, da waren wir so eigentlich mit so Pionier, um das bekannt zu machen. Es gibt dann aber auch so Forderungen, die finde ich eigentlich besonders interessant, wo klar ist, dass die nicht im Interesse unseres Geschäftsmodells sind. Also beispielsweise die Verteuerung, die Bepreisung von Kapital oder Vermögensteuer und die Vergünstigung, die Förderung von Arbeitseinkommen. Und das ist eine Forderung, die jetzt, da haben wir jetzt keine konkrete Umgestaltungsidee. Ja, also es gibt keinen Referentenentwurf oder was. Aber wir merken, das stößt vor allen Dingen bei einer jüngeren Generation auf eine ganz starke Resonanz. Also weil es eben nicht nur um Ökologie geht, sondern auch um Gerechtigkeit. Und dass wir da als Bank jetzt gar nicht in erster Linie unseren Ertrag, also aus hohen Vermögen, im Vordergrund sehen, sondern eben die Sache, also die fehlende Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Eine andere Sache jetzt aktuell aus dem Sommer, dass wir sagen, keine Photovoltaik auf Agrarflächen, auf Ackerflächen. Das ist jetzt seit einem Jahr irgendwie so der Run, dass eben Agrarflächen zugepflastert werden sollen mit Solarpanels. Und wir sagen, das ist nicht konform mit einer Agrarwende. Wir brauchen nicht nur eine Energiewende, sondern wir brauchen eine Agrarwende zum Ökologischen. Und klar könnten wir jetzt auch Geld verdienen oder Kredite rausgeben für solche Photovoltaikanlagen, aber da verzichten wir bewusst drauf und verbinden damit eben diese politische Forderung. Das finde ich so besonders spannend und ich glaube, das macht dann auch einen Unterschied zu den anderen Banken, die sich jetzt ja auch alle mehr oder weniger als grün ansehen. Da glaube ich nicht, dass eine andere Bank mal in der Weise sich wirklich für, sag mal, aus einer politischen Perspektive engagieren und nicht nur aus einer Perspektive des eigenen Geschäftsmodells heraus.
Was mich da interessieren würde, auch jetzt gerade im Hinblick auf Kooperation, wie kommt ihr zu diesen politischen Überzeugungen? Wer entscheidet, was jetzt die politische Überzeugung der GLS-Bank ist? Und wer unterstützt euch vielleicht auch dabei, also jetzt gerade euren Aktivismus-Kooperationen? Wer hilft euch in den Meinungsbildungsprozessen?
Eine ganz wesentliche Rolle spielt da unser Vorstandssprecher, CEO Thomas Jorberg, der übrigens auch schon einige Jahrzehnte länger dabei ist als ich bei der GLS-Bank. Und der auch die letzten Jahre, das war die Person, die sich da stark dafür gemacht hat, dass wir uns politisch positionieren. Von ihm, ich denke, das kann ich so sagen, sind auch diese vier politischen Forderungen, die ich da genannt habe. Er macht sich dann auch so aus einer Überzeugung heraus dafür stark, auch für solche Dinge, dass wir keine Photovoltaik auf Agrarflächen finanzieren. Aber klar, er ist wie viele von uns in Verbindung mit politisch Aktiven und daraus entstehen dann solche Forderungen. Aber auch, also jetzt vor 2 Jahren war ja Fridays for Future überall, ne? War ja so ein ganzes Jahr bis Corona große Demonstrationen. Und da sind wir mit einer gar nicht Eigennützigkeit, sondern wirklich mit der offenen Frage auf die Menschen zugegangen, wie können wir euch unterstützen? Und haben dann das, was wir unterstützt haben, auch gar nicht groß öffentlich ausgespielt. Also die Antwort war schlicht, also jetzt von Luisa Neubauer und anderen, mobilisiert andere Unternehmen, dass wir als Schülerinnen und Schüler nicht alleine da auf der Straße sind, sondern dass auch sichtbar wird gesellschaftlich, da sind auch Unternehmen dabei und die denken ökonomisch und trotzdem oder deshalb sind sie für wirksamen Klimaschutz. Und das haben wir dann eben gemacht, ne? Dann haben wir eben als erstes Unternehmen gesagt, wir streiken auch und haben dann eben einige tausend Unternehmen mobilisiert.
Dann habt ihr jeden Freitag gestreikt und nicht gearbeitet?
Nein, das war dann, glaube ich, bei 3 größeren Klimastreiks, also bei den globalen Klimastreiks 2019. Ich meine, mit dem Streiken ist natürlich auch so, das ist jetzt ja keine Ansage irgendwie aus der Geschäftsleitung, jetzt streikt mal, sondern das muss natürlich aus der Kolleginnenschaft kommen. Also der erste globale Klimastreik, den wir gemeinschaftlich gemacht haben, das war echt großartig. Also da war die ganze Bank auf den Beinen und hat die Demo vorbereitet, geschrieben und so Und aber auch sag mal, zum Thema Klima Informationen ausgetauscht, Seminare besucht. Also es war richtig so ein ganzer Tag, war die Bank so im Klimastreikmodus und das hat ganz viel Spaß gemacht und hat uns auch als Kolleginnen und Kollegen näher gebracht.
Wow, super spannend. Und jetzt würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, mehr auf dieses Thema, wie kann Kooperation zwischen Unternehmen eigentlich aussehen? Da würde mich auch noch interessieren, weil genau das hast du ja gerade schon erwähnt, dass Luisa Neubauer meinte, mobilisiert andere Unternehmen und ihr habt das gemacht. Wie habt ihr das gemacht? Weil das ist ja eigentlich auch eine Art von Kooperation, die dort entstanden ist, wenn ich das richtig sehe, oder?
Also zunächst mal war wichtig, dass wir selbst da vorangegangen sind und gesagt haben, so, wir streiken. Dann haben wir eine Plattform, also eine Website zur Verfügung gestellt, wo alle, die mitmachen, sich darstellen. Also jetzt nicht groß und das aber alles auf Augenhöhe. Also es war nicht gebrandet von uns, sondern das war dann einfach für alle, die mitmachen, im gleichen Rang. Was schon dann auch eine Leistung von uns war, wir haben eine Agentur engagiert, die das, den Design gemacht hat, die das Ganze dann auch betrieben hat und haben dann einfach ganz viele Unternehmen eingeladen. Zum einen unserer eigenen Kundschaft. Also wir haben ja einige zigtausend Unternehmen in unserer Kundschaft, die Interesse an Nachhaltigkeit, Ökologie haben. Aber auch darüber hinaus und also auch andere Banken. Ja, also wir haben dann dezidiert versucht, möglichst viele andere Banken zu engagieren. Zu engagieren. Das ist ja auch eine Art von Kooperation. Also jetzt könnte sich ja auch als Wettbewerber sehen und sagen, möglichst keine anderen Banken dabei. Nee, im Gegenteil. Also haben wir gesagt, ja, wir brauchen da wirklich ein breites Bündnis, um so einen wirksamen Klimaschutz durchsetzen zu können.
Und was ist aus dem Bündnis jetzt geworden?
Also das war, also die Aktion, von der ich jetzt erzählt habe, das war vor dem sogenannten Klimapaket, das die Bundesregierung im September 2019 verabschiedet hat. Wo danach gesagt wurde, es ist kein Klimapaket, sondern maximal ein Paketchen und so. Also da wurde dann immerhin eine CO2-Abgabe erstmal eingeführt, wenn auch die Preise viel zu niedrig waren. Also das war erstmal so ein Effekt. Inwieweit wir dann Anteil haben, klar, keine Ahnung, lässt sich nicht daran messen. Allerdings jetzt so in den Medien hat schon eine Rolle gespielt, dass da nicht nur Kinder auf der Straße waren. Also das war bei den globalen Klimastreiks davor nicht der Fall. Und da in diesem Ende September 2019 wurde das schon wahrgenommen, dass da eben auch teilweise ganze Belegschaften auf der Straße sind.
Ja, super spannend. Aber es war dann quasi ein Bündnis für diesen Streik und nicht darüber hinaus.
Nein, genau.
Okay. Ja. Und jetzt noch zu Kooperation. Ihr habt ja vor 2 Wochen einen Workshop gehabt, der auch von uns mit begleitet war, von Nela, bei Einhorn in Berlin zusammen mit Taikai Coffee und Fineo und eben der GLS Bank. Und daraus sind ja auch ein paar Kooperationsideen entstanden, was ihr zwischen den Unternehmen auch für den Wandel machen könnt. Magst du davon noch erzählen, was daraus
kommt? Sehr gerne, weil wir waren da echt alle, glaube ich, sehr begeistert davon. Das war ja der erste Workshop mit euch. Ich denke, jeder Workshop wird ganz anders sein, aber der bei Einhorn mit Taikei, das war ein richtig guter Einstieg. Und ziemlich am Anfang hat dann der Kollege von Taikei erzählt, was für eine wunderbare Kooperation die mit den Kaffeebauern in Mexiko haben und aber auch wie viel Energie die da reinstecken als Taikei, dass das Ganze zustande kommt. So, das war sein großes Thema und dann war er fertig und habe ich ihn gefragt, ja, aber ihr seid doch die mit dem Segelboot. Ihr verschifft doch den Kaffee mit dem, das ist doch das Besondere an euch und mit Kaffeebauern, ja, okay. Und dann wird deutlich, dass er diesen Effekt sehr gut kennt. Also er wird immer für das Segelboot angesehen, aber die eigentliche Arbeit, der eigentliche Wert ist was ganz anderes. Gut, dann hat Einhorn weitergemacht und dann wurde klar, ja, die werden halt für die veganen Kondome so gehypt überall und cool und natürlich auch ihr Marketing. Aber das, wovon die beiden Kolleginnen erzählt haben, das war die Kooperation mit den Kautschukbauern. Langfristig und Aufbau und ja, wie kann das Ganze nachhaltig geschehen? Und da stecken die richtig viel Herzblut rein und das ist ganz ihr Ding. Wir als GLS Bank, wir machen ganz viel Kreditgeschäft und richtig, ja, wo auch der ganze Bankapparat laufen muss und gefordert ist. Dann gibt's Mitbewerber, die machen gar kein Kreditgeschäft, sondern pflanzen Bäume. Und nach außen hin werden wir ganz ähnlich wahrgenommen. Also das heißt so in den Geschichten von allen allen Unternehmen, die da vertreten waren, war dieses, ja, eigentlich haben wir so richtig Herzblut entwickeln auch wirklich was und verändern auch was, aber die Leute nehmen das gar nicht wahr. Und das wurde schon auch als eine Verletzung beschrieben und wo wir erstmal so ein bisschen nachdenklich geworden sind. Und im Laufe des Workshops, also 3 Stunden, denke ich, 2,5 Stunden waren wir zusammen, ist dann ganz am Ende, ziemlich am Ende, eine Initiative entstanden, nämlich, dass wir uns, wir grenzen uns ja von der alten Ökonomie ab oder von der nicht nachhaltigen und sagen auch an manchen Stellen, dass das gar nicht geht und dass das alles beendet werden muss. Vielleicht auch so wie politische Aktivistinnen, die sich gegen Braunkohle stellen oder so, ne? Also wir sagen, das geht nicht und wir sind die neue Welt, ihr seid die alte Welt. Im Laufe des Gesprächs wurde aber deutlich, dass die alte Welt auch unsere Wertschätzung braucht, wenn wir da zu einem guten Ende kommen wollen. Und also beispielsweise, wie ist das mit Entlassungen? Mhm. Jetzt Braunkohle oder Automobilindustrie. Mhm. Und als Nachhaltigkeitspioniere sehen wir uns da gefordert, Dinge mit zu Ende zu bringen, in voller Wertschätzung, dass die Infrastruktur, die ganzen Straßen, die wir mitnutzen, Medien und so weiter, das brauchen wir auch weiterhin. Was da viele Millionen Menschen geleistet haben, die letzten Jahrzehnte, war auch nicht umsonst, auch wenn es transformiert werden muss. Und in die Richtung werden wir, ich denke erstmal recht klein, aber doch sichtbar, vernehmbar, uns äußern, Kampagnen machen, zu Events einladen. So. Das ist, was sich jetzt so aus unserem ersten etwa 3-stündigen Workshop so abzeichnet. Und das finde ich großartig.
Ja, spannend. Eine Koalition der Nachhaltigkeitspioniere zur Wertschätzung dessen, was zu Ende gehen muss.
Genau, ja.
Spannend. Ja, super spannend. Dann vielleicht nochmal auf einer Metaebene. Was glaubst du denn, was für Unternehmenskoalitionen bzw. Unternehmenskooperationen eine zukunftsfähige Wirtschaft braucht und was es braucht, damit diese Kooperationen wachsen?
Wir erleben als Bank, dass wir immer mehr auch über unser Kerngeschäft hinaus gefragt sind, beispielsweise Transformationsberatung. Das ist also den Unternehmen, die an uns herantreten, jetzt gar nicht nur damit geholfen ist, Geld zu bekommen, sondern ja, ganzheitlich und auch aus verschiedenen Perspektiven das Thema Transformation eine Rolle spielt. Dieses Bankkonstrukt als Finanzdienstleister genügt da nicht mehr. Und das ist bei vielen anderen Unternehmen auch zu erleben, dass sich, sag mal, diese traditionell gesetzten Grenzen auflösen und wir ganzheitlich gefordert sind. Wir arbeiten auch immer wieder mit Otto Scharmer zusammen, der ja das auch als ein Teil der Unternehmensentwicklung beschreibt, wie die Organisation immer mehr in ein Ökosystem, in ein Ecosystem, in einen ganzheitlichen Kooperationszusammenhang übergeht, wo dann nicht nur Ökonomie eine Rolle spielt, sondern genauso auch Kultur und die Kommunen, wo die Standorte sind und so weiter. Und das ist, denke ich, was sich abzeichnet. Eine Art von Kooperation, die dann die Unternehmensgrenzen immer mehr in Frage stellt und wo auch klar ist, dass man sich über Organisationsgrenzen hinaus zusammentun muss.
Also diese Infrastruktur zu schaffen. Was braucht es, damit die gut entstehen kann? Solche Workshops, wie wir sie gerade machen, wo man einfach unterschiedliche Unternehmen, die Teil davon sein müssen, zusammenbringt? Oder was für Momente sind da wichtig? Was sind Problematiken, die auftreten können und Unternehmen daran hindern, in so einen Kooperationszusammenhang zu treten?
Also ein Thema, das bei Kooperation im Äußeren, also mit anderen Unternehmen aufkommt, ist auf jeden Fall die innere Beweglichkeit, die innere Transformation. Also inwieweit ist das Unternehmen, die Menschen mit ihren Organisationsformen in der Lage, auch sich auf Neues einzulassen. Und da sind wir eben auch voll in einem Prozess und sind da auch schon einige Schritte vorangekommen. Und ich denke, das ist tatsächlich jetzt konkret auf uns geschaut, eine Voraussetzung dafür, dass wir dann auch agil genug sind, jetzt beispielsweise im Bereich Mobilität, das ist ein neuer Bereich bei uns, dann auch in Kooperation zu kommen. Mhm. Also meiner Erfahrung nach entstehen Kooperationen, aber nicht jetzt so geplant am Reißbrett oder mit Konzepten, sondern wie ich das eben erzählt habe von diesem dreistündigen Workshop bei Einhorn in Berlin, wenn in der richtigen Form die richtigen Menschen zusammenkommen. Das ist so ein bisschen ja vom guten Geschick abhängig. Und da finde ich wunderbar, wie ihr das gestartet habt. Dazu gehören, dann gehört aber auch klar Formate, Begegnungsformate, also ne, wie entsteht eine Offenheit für Neues. Und da habe ich auch den Eindruck, dass ihr da echt interessante Dinge zu bieten habt und freue mich darauf, weiterzuarbeiten.
Schön, das freut mich, dass das ein guter Anfang war. Okay, lieber Falk, dann sind wir schon fast am Ende angelangt, unsere kleinen Podcast-Reise heute. Wir sind jetzt immer mehr schon auf diese Ebene gekommen, wie eigentlich Kooperation zwischen Unternehmen in Zukunft aussehen muss, welche Potenziale darin stecken könnten. Zum Abschluss hätte ich nochmal diese weite Frage an dich. Wenn du an die Wirtschaft der Zukunft denkst und versuchst, die Zukunft zur Gegenwart werden zu lassen, wie sieht dann eine kooperative Wirtschaft der Zukunft aus? Und wie agieren darin Unternehmen?
Als die Bank gegründet wurde, als ich dazu kam, da gab es Co-Kreation als Begriff noch nicht so. Das kam erst die letzten Jahre. Aber ich denke, das ist, was uns als GLS-Bank im Kern ausmacht, immer wieder an das Potenzial von Menschen zu glauben und sie darin zu bestärken und selbst zu ermächtigen. Und dass wir das eben auch in unseren Kooperationen so als Haltung verkörpern und dadurch Dinge ermöglichen, die Einzelne nicht ermöglichen können. Das ist, was ich auch selber erlebt habe bei meinem Einstieg in der GLS-Bank und was ich jetzt auch immer mehr, ich denke jetzt auch an die jüngere Generation, mit der ich viel zu tun habe, dahin geht die Reise und da ist auch die Sehnsucht und da, denke ich, ist auch das Potenzial von den nächsten Generationen.
Also gemeinsam die Zukunft bauen und erlebbar machen.
Und co-kreieren. Also in dem Sinne, da kommt dann mehr bei raus, als jede einzelne Person eingebracht hat.
Ja, ein schönes Bild. Super. Danke dir, Falk. Danke für die vielen Gedanken und die Einblicke in die super spannende Geschichte der GLS-Bank und deine eigene Geschichte, die damit doch sehr eng verwoben ist.
Ja, vielen Dank dir auch. Und ich freue mich auf die weiteren Begegnungen mit euch und richtig gut, dass ihr das macht.
Das war die Podcast-Folge mit Falk Ziens von der GLS-Bank zum Thema Kooperation. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch gerne an eine Freundin oder einen Freund weiter. Bis zum nächsten Mal.